SRF 1.
SRF 1.
Wir nehmen unsere Schweizer Mundart so wichtig, dass wir ihr sogar eine eigene Radiosendung geben. Jeden Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zur Schnabelweide, am Mikrofon Regi Sager. Aber auch andere gewichten unsere Deutschschweizer Mundarten stark. Im Kanton Nidwalden gibt es seit neuestem sogar eine eigene Ausstellung darüber, zu Stanz im ehemaligen Salzmagazin. Die Ausstellung die heisst «Hippe, Gigele, Geitsche». Simon Lütold aus der SRF Mundart-Redaktion hat sie gesehen.
Aus dem Parterre vom Stanzer Salzmagazin muss man zuerst ein Steg darauf, um dann in die Mundartausstellung zu kommen. Und schon bevor man in diesen Raum hineinkommt, schlägt es einem von hinten für einen entgegen.
Sauaffige, Ibu-Zeitige, Knebelgrind, du übertänzige Herrgotts, Halbschuhe, verfluchte, blöde Löffel.
Die Ausstellung heisst «Hippe, Gigele, Geitsche». Und was es mit dem Hippe auf sich hat, ist mit dem spontanen Wutausbruch dann schon mal klar. Hinten in der Ausstellung steht nämlich eine Fluchmaschine, wo man allerhand Schabernack kann treiben damit. Aber davon dann später noch mehr. Gehen wir schön der Reihe nach. Gerade wenn man in die Ausstellung reinläuft, begegnen einem vier Menschen auf fast lebensgrossen Tafeln. Und ein Hinweis, das sind unsere Guides. Nur, dass das Wort Guides dort nicht englisch geschrieben ist, sondern mit einem «ä» und einem «i», also Guides. Ist ja klar, wir sind da schliesslich in einer Mundartausstellung. Von diesen vier Guides kann man an Hörstationen durch die ganze Ausstellung durch Aufnahmen von ihren persönlichen Meinungen und Geschichten zu den Themen der Ausstellung hören. Sie sind der Rotfaden von dieser Ausstellung. Und ein paar von diesen Aufnahmen aus der Ausstellung hören wir auch hier in der Sendung jetzt dann vorzu. Die vier Guides, das sind lauter Leute, die ein besonderes Verhältnis zu der Mundart haben. Eine zugewanderte Österreicherin, die nahe Schweizerdeutsch gelehrt hat, ein junger Nidwaldner Journalist, der viel Wert auf einen sauberen Wolfenschiesser Dialekt legt, eine Radiomacherin aus Stanz, die wegen ihrem Dialekt auch immer mal wieder angefeindet worden ist, und der Geschäftsführer von einem Baufachmärt, der außerdem Theater auf Schweizerdeutsch schreibt, der Rolli Simitz.
Dialekt, das ist das Daheimsein, das Dialekt. Das, mit dem ist mir aufgewachsen. Das ist halt schon etwas Schönes. Dialekt bedeutet für mich, sich können ausdrücken auf eine einfache Art. So, wenn man halt gross geworden ist, das ist für mich der Dialekt.
Der Dialekt ist also für den Rolli Simitz einfach die Sprache, wo er von Anfang an damit aufgewachsen ist und was darum am einfachsten ist, sich darin auszudrücken. Die Definition tönt zwar simpel, aber sie hat es in sich. Das merkt man schnell, wenn man sich die Ausstellung ein bisschen genauer anschaut. Und genau das wollen wir jetzt machen. Zuvorderst geht es vor allem um die Geschichte der Mundartforschung in der Schweiz. Seit den 1860er Jahren ist das Schweizerdeutsche Idiotikon am Entstehen. Das extrem umfangreiche schweizerdeutsche Wörterbuch von allen Dialekten, die auch wir hier in der Schnabelweide immer wieder benutzen, um die Herkunft von Begriff und Wörtern erklären. Das Wörterbuch ist immer noch nicht fertig geschrieben. Und einer der ersten grossen Beiträge dazu ist eben aus dem Kanton Nidwalden gekommen, vom Jakob Josef Mattis. Das Nidwaldner Wörterbuch sei auch einer der grössten Schätze dieser Ausstellung, findet die Kuratorin Jacqueline Häusler.
Was ich ganz toll finde, ist, dass wir die Folianten, also die Handschriften haben, vom Jakob Josef Mattis. Die sind 1863 von ihm geschrieben worden. Und sind so wie die erste Eingabe gewesen, eigentlich ein Idiotikon, das gemacht worden ist, wo sich das gegründet hat. Und er hat ein unglaubliches, gigantisches Werk geschrieben, in kürzester Zeit, weil er ist eben im Sterben gelegen. Und hat den Nidwaldner Dialekt eben dokumentiert.
Und zwar minutiös. Das dicke, handschriftliche Wörterbuch ist, wie gesagt, über 150 Jahre alt. Und es wird in dieser Ausstellung das erste Mal überhaupt ausgestellt. In dem theoretischen Teil der Ausstellung sieht man außerdem auch Karten aus dem Sprachatlas der Deutschschweiz. An denen sieht man zum Beispiel, wie sich die Ausbreitung von gewissen Begriffen, wie etwa Rösti für das Herdöpfelgericht, über die Zeit verändert hat. Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Der Teil der Ausstellung bewegt sich auf einem sehr ähnlichen Terrain wie unsere Mundartsendung, die Schnabelweide. Die ist in der Ausstellung nämlich auch vertreten. An Hörstationen kann man vier Ausschnitte aus alten Schnabelweide-Sendungen hören. Und ein bisschen vom Wissen von meiner Schnabelweide-Redaktionsgespönchen ist auch sonst noch in die Ausstellung geflossen. Aber zurück zum Thema. Auch im Bereich der Sprachgeschichte findet man unerwartet in dieser Ausstellung, sagt Jacqueline Häusler.
Wir haben auch noch Forschungsresultate aus einem Forschungsprojekt vom Schweizerischen Nationalfonds von Alexandra Schiesser. Und sie hat nachweisen, dass es im Kanton Nidwalden, also in gewissen Orten, sagt man nicht Milch, sondern Milch. Also, dass das L mit U vokalisiert wird. Und sie hat dann nachweisen, dass man das erst seit 50 Jahren macht. Und in diesen Orten, wo das gemacht wird, gehört das aber eigentlich gehört das wie zur DNA vom Dialekt. Also Menschen in Nidwald haben das Gefühl, das hat man schon immer so gesagt.
Schon immer heisst also in diesem speziellen Fall eigentlich nur in den letzten 50 Jahren. Die Mundart verändert sich in der Deutschschweiz also sehr schnell. Und das ist etwas, wo nicht immer alle einverstanden sind damit. Auch das bildet die Ausstellung ab. Zum Beispiel mit dem Radiointerview da von «Musik für einen Gast», dazumals noch auf DRS2 aus dem Jahr 1965. Wir hören die damalige Expertin für Innerschweizer Kulturgeschichte, die Marie Odermatt-Lussi.
Man muss ja schauen, dass man unsere Mundart überhaupt noch ein bisschen halten kann.
Sie ist so schön.
Ja, und wissen Sie, sie verblasst. Also gruselig. Hm. Man hört ja das bei den Buben da unten. Wenn sie da unten turnen, sagt einer, ja, so renne jetzt ein bisschen, die Sonne scheint jetzt nicht so gerade so. Und wenn er dann springt, so rief er, ja, du Hurenaff. Und dann sage ich alle, so hören die Buben, wenn ihr unseren Dialekt in diesen ganz nicht so schönsten Wörtern kennt, warum kennt ihr den anderen nicht?
Springen statt
ja, rennen? Ja, oder überhaupt laufen und ein bisschen hiesig. Das sind halt natürlich fremde Kinder. Und mit diesen fremden Kindern und mit diesen fremden Lehrern verblasst halt die Sprache einfach.
1965 war die geistige Landesverteidigung aus dem Zweiten Weltkrieg immer noch ein wichtiges Thema gewesen. Und, das haben wir gerade gehört, mit der Mundart kann man natürlich auch ausgezeichnet so geistige Grenzen aufrechterhalten. Das hat einer der Guides in dieser Ausstellung am eigenen Leib erfahren müssen, nämlich Renate Metzger-Breitenfellner, wo sie von Österreich in die Schweiz gezogen ist. Ihre eigene Sprache, das Österreichische, hat sie bald einmal aufgeben müssen.
Ich habe mein Bedürfnis nach meiner Sprache aufgegeben, als ich gemerkt habe, die Leute verstehen mich nicht, ich komme wie nicht an sie hin, die Kinder verstehen mich nicht und wenn ich mich integrieren will, wenn ich dazugehören will, dann muss ich diese Sprache reden. Oder ich muss mich zumindest bemühen, so zu reden, dass man nicht gerade merkt, dass ich von Österreich komme.
Die Mundart ist also ein wichtiges Mittel, um zu zeigen, wo man dazugehört. Das weiss auch Simon Mattis, der junge Guide aus Wolfenschiessen.
Als Teenager habe ich das nicht so gerne, wie ich rede. Das hat mich wie so ein bisschen exponiert. Es war mir wie peinlich. Ich selber bin zu Wolfenschiessen aufgewachsen und bin eigentlich Kollege in der Stanz. Und schon dort hat man mich ein bisschen schräg angeschaut mit meinem Dialekt. Und nachher eben, bin ich auf Luzern studieren an der Uni und dort hat sich das intensiviert. Ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Aber während ich studiert habe, habe ich mich wie mit dem Dialekt angefreundet, mit meinem Nidwaldner Deutsch. Das ist dort plötzlich so etwas geworden vom Stolz, den ich hatte für den Dialekt. Also es hat sich fast umgedreht. Also vom peinlichen Unwohlsein wegen dem Nidwaldner Deutsch zum Teil der Identität, den ich hatte. Und es ist halt so eine Visitenkarte geworden von mir.
Es hängen also viele Emotionen am Dialekt. Aber auch denen, die sich jetzt vielleicht nicht ganz so sicher sind, wo sie jetzt mit ihrem eigenen Dialekt dazugehören oder wo ihr Dialekt herkommt, auch denen wird in der Ausstellung «Hepe Gigele Geitsche» im Salzmagazin Stanz geholfen. Es gibt nämlich eine Art ein Küchenkästchen-Orakel. Ein iPad, das einem ein paar einfache Fragen stellt, zum Beispiel, ob man «Abig», «Abe» oder «Oben» sagt, und wo dann erstaunlich genau ausrechnen kann, wo man herkommt. Überhaupt ist das Mitmachen in dieser Ausstellung immer wieder ein Thema. Man kann zum Beispiel eine Patenschaft für einen Mundartausdruck übernehmen, man kann im oberen Stock nach Herzenslust gireizeln und auf Bänkli ganz viel Mundartmusik hören und man kann auch ein bisschen Dampf ablassen, ohne dass man selber den Weg schief angeschaut wird.
Blöde Herrgotts, Löffel, Gottverdammte Hinterhältige, Schafsickel.
Hinten im Ausstellungsraum steht eine Maschine, die man für sich fluchen lassen kann. Mit drei grossen Wählscheiben könnte man dort theoretisch über 500 verschiedene Innerschweizer Flüche zusammenbauen, die nachher in voller Lautstärke quer durch die Ausstellung gerufen werden. Ein echter Heiterkeitserfolg zur Auflockerung zwischendurch. Es geht in dieser Ausstellung aber nicht nur um die Mundart, die man redet, sondern auch um die man schreibt. Da gibt es in den schweizerdeutschen Dialekt ja keine einheitliche Regel dafür. Aber der Wolferschiesser Ausstellungsguide, der Simon Mattis, findet, bei WhatsApp und SMS auf Schweizerdeutsch haben wir gerade im Moment eine Chance, zum zu schauen, wie jetzt gerade Regeln gemacht werden.
Ich finde das super, dass durch WhatsApp oder durch diese grosse Textlichkeit, dass der Dialekt eine grosse Bedeutung bekommen hat. Das finde ich schön, dass dort so wie eine Art, also wirklich eine Schriftlichkeit entsteht, wo ja, gewisse Konventionen hat. Ich weiss, wenn ich nicht Waldner Deutsch muss schreiben muss. Durch WhatsApp eigentlich. Durch die Kommunikation. Also das sind nicht Regeln, wie man sie im Duden nachschauen kann, sondern das sind wie Konventionen, die entstanden sind. Zum Beispiel EI, das ist einfach mit E und Y. Das muss man so schreiben, das geht gar nicht anders. Und ja, es gibt Diskussionen, auch mit meinen Eltern tue ich auch WhatsApp auf Schweizerdeutsch. Und da gibt es auch so Diskussionen darüber, wie soll man jetzt das formulieren. Und eigentlich, man findet immer einen Kompromiss oder ja, eine Schreibweise, die sich da durchsetzt. So entstehen die Regeln durch den Austausch und durch die Konvention, die sich da irgendwann festsetzt.
Aber natürlich sehen das mit dem Mundartschreiben längst nicht alle so locker oder erwartungsfreudig. Renate Metzger-Breitenfellner, die Mundart quasi als Fremdsprache musste lernen, findet, dass es lange, wenn Mundart geredet wird. Zum Schreiben und zum Lesen ist es ihr eher zu anstrengend.
Für mich ist das Schreiben im Dialekt absolut nicht möglich. Ich kann das nicht. Ich müsste mir viel zu fest überlegen, wie ich das muss schreiben. Ich lese auch nicht gerne auf Dialekt. Es gibt Gedichte, die ich lese auf Dialekt, weil ich den Dichter gut kenne oder den Autor oder die Autorin gut kenne. Und dann lese ich sie aber wirklich mit dem Bezug zu der Person, die geschrieben hat. Ich glaube, man kann im Dialekt alles sagen und man kann im Hochdeutschen alles sagen. Man kann es auch schreiben. Aber in der Schweiz hat der Dialekt sowieso schon eine recht prominente Stellung, sage ich jetzt einmal. Und wenn man jetzt das Geschriebene auch noch nur auf Dialekt macht, dann finde ich das insofern problematisch, weil der Dialekt noch mehr Vormachtstellung bekommt und das Hochdeutsche dann ganz verschwindet. Und der Wechsel vom Dialekt zum Hochdeutschen, der jetzt schon für einen Teil Leute sehr schwierig ist, dann gar nicht mehr gelingt.
Damit sind wir beim letzten wichtigen Kapitel dieser Ausstellung angekommen. Beim Verhältnis von der Mundart zur hochdeutschen Standardsprache. Und auch da zeigt sich unter den Guides eine einheitliche Meinung, wie die Mundart und das Hochdeutsche zueinander stehen oder stehen sollten, gibt es nicht. Nochmal Renate Metzger-Breitenfellner.
Ich beobachte immer wieder, dass der Dialekt für uns Ausländerinnen und Ausländer eine Fremdsprache ist, dass aber gleichzeitig das Hochdeutsche für die Einheimischen, die hier aufgewachsen sind, auch eine Fremdsprache ist. Auch die müssen dann recht die Anstrengung unternehmen, diese Sprache zu lernen. Und auch für sie ist der Wechsel vom Dialekt zum Hochdeutschen nicht immer einfach. Und bis er selbstverständlich wird, braucht es wahnsinnig viel Anpassungsleistung, aber ich glaube auch an Bereitschaft, diese Sprache wirklich zu reden.
Aber wenn man an der gleichen Stelle der Ausstellung den Kopfhörer beim Simon Mattis einsteckt und nicht bei der Renate Metzger-Breitenfellner, tönt es ziemlich anders. Er wehrt sich nämlich aktiv dagegen, ein möglichst perfektes Hochdeutsch zu reden.
Mit ein bisschen Übung könnte ich das. Aber ich sträube mich einfach dagegen, das zu sprechen. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann spiele ich etwas vor. Ich spiele vor, dass ich das Hochdeutsch beherrsche. Für mich ist das wie eine Fassade, wenn ich so rede. Also als würde ich etwas vorspielen, das einfach nicht echt ist. Und für mich ist Schweizerdeutsch Hochdeutsch, das man belächelt, für mich ist das doch etwas Authentischeres als das gespielte, reine Hochdeutsch.
Bei dieser Station, wo es ums Hochdeutsche geht, können sich die Besucherinnen und Besucher mit einem farbigen Punkt auch noch selber auf einer Skala eintragen. Als ich in der Ausstellung war, habe ich ein bisschen gestaunt über das. Weil die meisten haben angegeben, sie fühlen sich überhaupt nicht gehemmt, wenn sie Hochdeutsch reden müssen. Sie empfinden Hochdeutsch überhaupt nicht als Fremdsprache. Und sie sind der Meinung, dass ihr eigenes Hochdeutsch ziemlich bis sehr gut sei. Je länger man durch die Ausstellung schaut, desto mehr wird einem klar, warum Mundart und Dialekt bei uns in der Deutschschweiz so weit verbreitete Diskussionsthemen sind. Es hängt schlicht fast unser ganzer Alltag dran. Nach dem Gang durch die Ausstellung wollte ich dann noch etwas genauer wissen, was denn da jetzt alles dahinter steckt. Darum habe ich noch einmal mit der Kuratorin der Ausstellung geredet, mit der Jacqueline Häusler. Als erstes wollte ich von ihr wissen, was Mundart denn für sie selber bedeutet.
Es ist eine unglaubliche, schillernde Angelegenheit, die eigentlich in alle Richtungen geht. Es ist überhaupt nicht zu fassen. Sprache ist halt einfach so etwas Selbstverständliches, oder? Wir brauchen das die ganze Zeit und ich glaube, es ist, im Alltag ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst, oder? Was da alles dranhängt, was man alles damit macht, im Positiven und auch im Negativen.
Aber vielleicht gerade weil wir die Sprache als so etwas Selbstverständliches empfinden, sei es ziemlich schwierig gewesen, daraus eine Ausstellung zu machen, sagt Jacqueline Häusler.
Die Sprache sieht man nicht. Man kann sie hören, man kann sie lesen, aber ja, tatsächlich, das ist ziemlich eine Herausforderung. Also man hat in dem Sinn vielleicht Quellen eben aus der Sprachforschung, man hat künstlerische Werke, aber man hat nicht in dem Sinn Ausstellungsexponat. Und darum haben wir uns eigentlich auch entschieden, 4 Personen ins Zentrum zu stellen, also 4 Menschen, die in Nidwalden leben und die sehr einen unterschiedlichen Bezug haben zum Dialekt. Also, sag mal, ganz einen unterschiedlichen Sprachrucksack mit sich tragen. Und sie erzählen eben über die Bedeutung des Dialekts für sie, über ihren Umgang mit dem Dialekt, über das, was sie schön finden, aber auch das, was sie schwierig finden. Und als Besucherin begleitet sie mich eigentlich durch die Ausstellung, eigentlich durch die ganze Ausstellung. Und vielleicht sensibilisieren sie mich auch Fragen, die dann sich beziehen auf meinen Umgang mit dem Dialekt.
Sprache brauchen wir ja vor allem zum Kommunizieren miteinander. Und genau diese Kommunikation sei ihr eben auch innerhalb dieser Ausstellung wichtig gewesen, sagt Jacqueline Häusler. Sie will mit dieser Ausstellung die Leute auch dazu bringen, gerade spontan miteinander Diskussionen anzufangen.
Ich denke jetzt gerade, weil wir die 4 Nidwaldner und Nidwaldnerinnen im Zentrum haben, die reden ja sehr eigentlich direkt und unmittelbar über ihren Bezug zur Sprache. Also ich glaube, das löst auch direkt etwas aus, wenn man das hört. Es ist nicht, dass man jetzt gerade direkt mit ihnen redet, aber ich glaube, die Ausstellung hat schon so das Potenzial oder das, was ich auch selber gesehen habe, als ich dort bin, dass man eben anfängt, miteinander zu reden, auch wenn man sich nicht kennt. Als Besucher und Besucherin tut man sich vielleicht mal in etwas vertiefen, dann geht die Fluchmaschine los oder sonst irgendetwas und dann fängt man plötzlich miteinander an reden und erzählt irgendwie über den eigenen Umgang mit dem Dialekt, Sachen, die man erlebt hat oder äußert sich auch zur Ausstellung, durchaus auch kritisch, oder? In dem Sinn, denke ich, läuft die Kommunikation.
Kritik zulassen, das ist ein wichtiger Punkt an dieser Ausstellung. Jacqueline Häusler sagt auch, es sei ihr nie darum gegangen, da nur eine richtige Mundart abzubilden, sondern eben zu zeigen, dass die Mundart etwas sehr Lebendiges ist, das sich immer weiterentwickelt.
Was ich extrem cool gefunden habe, jetzt auch im Austausch mit unseren Guides, ist der Ansatz, es ist einfach so, die Sprache verändert sich immer. Oder? Und das ist schon irgendwie der Ausgangspunkt eigentlich vom Idiotikon. In den 1860er Jahren hat man ja das Werk angefangen, weil man gemerkt hat, es gehen Wörter verloren. Es ist einfach normal. Also eine Sprache, die sich nicht verändert, die lebt nicht, die ist tot. Und was ich jetzt eben eigentlich toll gefunden habe, ist jetzt auch zum Beispiel der Simon Mattis, der einer von unseren Guides ist, wo das ganz klar sagt, ihm ist Sprache total wichtig, der Dialekt wichtig, er redet noch so einen Wolfschiesser-Dialekt und pflegt den auch, aber gleichzeitig findet er, es ist so, es verändert sich und er hat auch kein Problem, dass jetzt so Anglizismen reinkommen und so und er findet, das tut sich dann alles schön vermischen und es bleibt etwas Eigenständiges so.
Und auf die Schlussfrage, was sie selber von dieser langen Arbeit an der Ausstellung mitnimmt, geratet Jacqueline Häusler gerade noch ein bisschen ins Schwärmen.
Also ich muss sagen, bei mir hat jetzt die Ausstellung schon einiges bewirkt. Also ich bin sehr beeindruckt eigentlich vom grossen Interesse gegenüber dem Dialekt im Kanton Nidwalden. Auch die Vielfalt von Dialekten, die sie im Kanton noch haben, die sehr verschieden tönen auch. Und ich habe jetzt schon mit dieser Ausstellung wie gemerkt, also wir haben einen enormen Schatz in der Deutschschweiz mit dieser Vielfalt an Dialekten.
Jacqueline Häusler, Kuratorin der Ausstellung «Hepe, Gigele, Geitsche» im Beitrag vom SRF-Mundart-Redakteur Simon Lütold. Und wenn Sie den enormen Schatz, die Vielfalt von unserer Mundart auch möchten schauen und hören möchten, können Sie das noch bis Anfang November. Bis dann ist die Ausstellung im Salzmagazin «Die Stanz» noch offen. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Nidwaldner Museum. Als nächstes machen wir hier in der Schnabelweite den Briefkasten auf und da finden wir zum Beispiel das Wort «Koller», Also der Ausdruck, für wenn wir die Nase so richtig voll haben von etwas. Was hat es mit dem auf sich? Und müssen die Scholars sich da vielleicht fast ein bisschen beleidigt fühlen? Wir hören es in 8 Minuten. Und da ist Sina zusammen mit dem Henrix Ackle, Sänger und Pianist.
Ich bin gelaufen durch Strassen, durch Wälder und Sand. Hab gesucht in diesen Massen und Menge Hand. Hab ich genommen und wieder losgelassen, weil der Morgen kommt. Ich suche dich, suche dich, suche dich. Lüge hinter jeden Berg und hinter jedes Licht. So viel Meer, so viel Sterne liegen schon hinter mir. Siehst du die gleichen Wolken, die ich gerade sehe? Oder stehst du am Fluss, da wo ich gestern gestanden bin? Ich suche dich schon so lang, bis mich gibt. Ich suche dich an jedem Ort, wo ich bin. Ich suche dich, weil ich so wie ich bin. So wie ich bin, bin ich nur die Hälfte von mir. Ich suche dich in jedem Wort, wo ich sehe. Ich suche dich jeden Tag über das Meer. Suche dich, suche dich, suche dich. Immer wieder diese Träume, immer wieder von dir. Sie habe ich das Gefühl, der Steg ist neben mir. Dann pack mir wieder diese Sehnsucht, als wenn's verwandt wär mit mir. Sie treibt mich weiter, irgendwo da uns zu dir. Schon so lang wie es mir geht. Ich suche dich an jedem Ort, wo ich bin. Ich suche dich, weil es so wie ich bin. So wie ich bin, bin ich nur die Hälfte von mir. Ich suche dich an jedem Wort, wo ich seh. Ich suche dich jeden Tag ein bisschen mehr. Suche dich, suche dich, suche dich. Und irgendwo vor dem Fenster tanzest du deinen Part. Die Welt ist voll gestorben, ein Gespenster ohne Name, ohne Gesicht. Auf der anderen Seite der Nacht warte ich auf dich. Ich bin gelaufen durch Strassen, durch Wälder und Sand. Hab gesucht in diesen Massen und Menge Hand. Hab ich genommen und wieder losgelassen, weil der Morgen kommt. Ich suche dich, suche dich, suche dich. Ich suche dich, suche dich, ich suche dich. Suche dich. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit die Wärme von der Erde. La valigia e poi porto con me il calore della terra, il vento fra le foglie. Venigo, venigo, venigo. Nen pacchi il rucksack und nimm mit fermi foderer zruche foder boy. Der Herbstzug von den Vögeln, wenn ich gang, wenn ich gang, wenn ich gang, wenn ich gang, dann fragt die Vögel, sicher wissen sie, wo du bist. Wenn ich gang, dann fragt die
poi, dort wo sie sind, findest auch mich.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Ich packe meinen Rucksack und nehme mit das Lachen von meinem kleinen Buddha, der Glanz von deinen Augen, Stille von meinem Herz, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe.
Preparo la valigia e poi porto con me l'azzurro dei tuoi occhi, una chitarra a scacchi, una foto dei miei vecchi. Venigo, venigo, venigo.
Venigo, me frag du Vögel, sicher wissen sie, wo ich bin. Venigo, me frag du Boy, dort wo sie sind, find schon.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Wenigon, den Wetter wind über den Hügel, wenigon, den brich ich das letzte Brot. Keiner wird's verstehen. Und sieben Siegel hat das Buch, wo meine Tag dreisteht. Wenn ich annehme, frag du Vögel, sicher wissen's, wo ich bin.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Wenn ich annehme, frag du Bäume, dort wo sie sind, find schau.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Pippo Pallina und Lennart Badildo in der Schnabelweit. Verkehrsinfo SRF von 21.31 Uhr, A2 Luzern-Gotthard, Seelisberg. Der Seelisberg-Tunnel in beiden Richtungen ist gesperrt wegen technischer Probleme. Und A2 Gotthard-Chiasso, der Gotthard-Tunnel ist in beiden Richtungen gesperrt wegen einer Baustelle. Vielleicht haben Sie ihn einmal in den letzten paar Wochen, den Koller. Der Koller vom ständig müssen daheim sein, der Koller vom ständig müssen Abstand halten, der Koller vom ständig müssen selber kochen. Oder man könnte es vielleicht auch zusammenfassen, der Corona-Koller. Und vielleicht haben Sie sich dann irgendwann gefragt, woher echt der Ausdruck Koller kommt, wieso man dem Gefühl Koller sagt. Ganz besonders fragt man sich das natürlich, wenn man selber so heisst. Wie zum Beispiel Christina Koller von Zofingen. Dann dort zu dem Nasenvollhaar-Koller hat der SRF-Mundart-Redakteur Christian Schmutz.
Zuerst kann ich die Frau Koller beruhigen. Der Familienname hat nichts mit der mühsamen, gereizten Stimmung beim Koller zu tun. Zuerst kurz den Namen. Koller, Kohler, Köhler sind Varianten vom Kohlenmacher. Heute ist es lautlich ja eher der Köhler. Früher hat man fast in der ganzen Schweiz eher vom Kohler oder Koller geredet. Wahrscheinlich hat der Familienname direkt mit dem Beruf Köhler zu tun, vielleicht auch mit dem Ort, wo man Kohlenbrunnen hat. Dem hat man darum auch Kohler können sagen. Jetzt zu Koller, wie man jetzt seit dem März viel gehört hat, das ist eigentlich eine Verhochdeutschung von einem alten schweizerdeutschen Wort, das Kolder heisst. Also Kolder, Koldere oder Koller wie die Mundartformen. Standarddeutsch Koller oder Dummkoller ist beim Ross eine Krankheit, wenn es verrückt kommt und störrisch tut. Aber zusätzlich ist es dann auch bei den Menschen eine krankhafte Reizbarkeit. Die Bedeutung müssen auch die Wörterbücher mühsam umschreiben. Anfallartiger Zustand, in dem sich Emotionen entladen, steht zum Beispiel. Aber man versteht das ganz gut. Man ist einfach nicht mehr wohl, hat die Nase voll, das muss jetzt einfach aussehen. Also, ja, man redet zum Beispiel vom Lager- oder Hüttenkoller, vom Tropen- oder Höhenkoller. Etymologisch, also was die Herkunft angeht, ist das Cholder-Choldere uralt. Schon im frühen Mittelalter ist es als Fachwort von der alten Medizin gebraucht worden. Es geht zurück auf das griechische Wort Cholä, Galle, aber auch schon Hass und Zorn hat das geheissen. Im Mittellatin Cholera, die Gallenbrechruhr aus Krankheit. Und das ist dann schon früh eingedeutscht worden. Althochdeutsch Cholera, Zorn, Bauchweh. Also eigentlich auf Deutsch umdeutet, also ist ja nicht das gleiche wie die Cholera, aber beide beziehen sich auf die Galle, auf das Gallenleiden. Cholder und Choller sind übrigens verwandt mit cholerisch, je zorniger Mensch, und mit französisch colère, das ist Zorn, Wut. Ein Mann, der Cholder hat, tut Choldere und ist cholderig. Und das Choldere mit rein gar nichts zufrieden sein, ging gegen alles zusammenfuttern. Aber zusammengefasst, von latinisch Cholera zu Choldere, Cholder, Wut in der Schweiz und in der neuesten Zeit, dank dem Vorbild von ähnlichen deutschen Wörtern, zum Choller. Das gibt hoffentlich kein Choller beim Zuhören.
Nicht gerade der Choller, aber ein bisschen das Grauen könnte man beim nächsten Wort bekommen, hier in der Schnabelweit. Das Wort ist tief im Brauchtum und in der Sagenwelt angesiedelt. Der René Gilgen von Kreiligen im Kanton Bern hat uns geschrieben, «Meine Mutter erzählte uns Kindern, wenn die Wickle nachts außen ans Fenster kommt, werde jemand in diesem Haus noch in derselben Nacht sterben. Was ist eine Wickle? Und woher kommt der Name dieses Vogels? Aha, ein Vogel ist die Wickle. Nochmal der Christian Schmutz.
Genau, die Wickle ist ein Vogel, der Waldkutz oder Stehkutz, also eine Eulenart. In einzelnen Regionen, vor allem im Urnerland, hat man auch für die Agersten, also die Elster-Wickle, können brauchen oder auch für einen Specht. Das Wort Wickle war früher in grossen Teilen der Schweiz bekannt, vor allem in der Innerschweiz und im ganzen Westen. Lautvarianten sind ein Wickle im Baselbiet, Wickele in Luzern oder Wickli. Im Wallis oder bei den Südwalser eher Wickia, Wickiu oder Wittiu. Der Name Wickle, der ist lautmalerisch. Er kommt vom auffälligen nächtlichen Ruf vom Stehkutz oder vom Waldkutzweibli. Das tönt etwa wick, wick, wick. Also die Herkunft vom Wort wickeln, da ist es vom Ruf zum Vogelnamen gekommen. Aber jetzt noch das mit dem Sterben. Die Wickler hat im Volksglauben schon seit dem Mittelalter ganz eine wichtige Bedeutung gehabt. Sie hat nämlich die bösen Geister vertrieben. Und darum hat sie auch schon früh den Ruf aus Totenvogel bekommen. Eben, ein Vogel, der nachts den Tod von anderen ankündigen kann. In Fachlexika und Internet heisst es, das Kuit des Waldkauzweibchens deutete man früher als komm mit. In Wirklichkeit aber hat es mitten in der Nacht nur Licht gegeben, wenn die Leute gewacht haben bei Sterbenden. Das hat natürlich Nachtfalter und Insekten angezogen und durch das eben auch hungrige Wald- und Stichhutzen ans Fenster gezogen. Die drinnen sind total erklüpft. Ja, der Aberglaube war jahrhundertelang stärker als die simple Erklärung mit dem Licht. Manchmal hat man so Wickeln gefangen, getötet und an die Haustür genagelt, vor so den Tod von der Wohnung abzuhalten. Und noch eine Eigenschaft ist wichtig bei den Wickler, bei diesen Kutzeln. Sie lassen sich eben fast nicht fahren. Wenn ihr es probiert, dann wehrt sie sich extrem mit den Krallen und dem Schnabel. Darum gibt es auch noch eine alte Redewendung, er wehrt sich oder kämpft wie ein Wickler. Schon der Gotthäufer geschrieben, ich wehrte mich wie eine Wickler hinzugehen, aber es half nichts. Ja, und weil sie natürlich auch in der finsteren Nacht jagen und eben dann gut zu hören sind, da hat die Wickle flink an Platz in der Sagenwelt im Aberglauben bekommen. Halt ging so ein bisschen dämonisch.
Spannende Tiere, die Steine oder Waldkutzen oder Wickeln, wo man als Totenvogel angeschaut hat. Was in jede Schnabelweit gehört, ist die Erklärung von einem Familiennamen. Der SRF1-Hörer Reto Gamma möchte Gewissheit haben über die Herkunft und seinen Namen. Also eine Vermutung hat er schon mal.
Ich habe eine Vermutung, dass der Name von Italien kommt und über das Wallis in Kanton Uri gekommen ist. Mein Heimatort ist Bassen in Kanton Uri. Und mich würde wundern, was der Name bedeutet und woher er genau kommt. Besten Dank und einen schönen Abend.
Ja, Tis, eine klare Vermutung von Renato Gamma. Sein Name kam aus Italien. Aber du hast mir gesagt, du könntest leider gar nichts Sicheres dazu sagen. Und gerade darum warte eben der Herr Gamma auch schon sehr lange auf eine Erklärung, weil du eben noch nichts herausgefunden hast. Wie ist das jetzt?
Ja, stimmt. Das grösste Problem ist, dass es von Uri keine gedruckte Rechtsquelle gibt, wo man etwas über ältere Namenträger finden würde und vielleicht auch sieht, wie sich der Name mit der Zeit entwickelt hat. Alles, was ich weiss, ist, dass die Gammas zum ersten Mal 1508 zu Wassen erwähnt werden und dass ihre traditionellen Bürgerorte außerdem auch noch Altdorf, Göschenen und Schattdorf sind. Also klar ein Urner Name.
Immerhin, das stimmt. Aber sonst haben wir eben wenige Angaben. Kannst du denn mit der Vermutung von Renato Gamma etwas anfangen, eben, dass der Name aus Italien kommt?
Ja, das kann ich. Ich nehme an, er vermutet einen italienischen Ursprung, weil das Wort Gamma ziemlich italienisch aussieht. Im Urner Dialekt enden die Wörter ja enden nicht auf A wie der Name Gamma, sondern auf Ö oder Ä. Aber selbst wenn jetzt das nur eine seltsame Schreibweise wäre und man Gamma sagen würde, würde ich kein schweizerdeutsches Wort finden, das sich der Name daran anschliessen lässt.
Also es bleibt dabei, es könnte italienisch sein.
Könnte sein. Und das wäre ja gerade für Uri auch nicht so abwegig, dass eine Familie mit einem fremdsprachigen Namen über einen Pass eingewandert wäre. Etwa so wie die Familie Apro aus Seedorf, die stammt nämlich aus Prato in der Leventina und der Ort heisst im Tessiner Dialekt eben Pro. Wenn die Gammas also über der Gotthard oder auch über der Oberalp aus der Surselva gekommen wären, könnte der Ursprung von ihrem Namen italienisch Gamba sein. Im Dialekt heisst das Giamba oder romanisch Gamma, Gomba, Choma und all das kommt vom latinischen Wort Gamba und bedeutet bei. Und weil übrigens die romanischen und die germanischen Sprachen gemeinsame Wurzeln haben, gibt es da auch noch eine schweizerdeutsche Entsprechung zu dem Wort. Das ist nämlich Hamma und das bedeutet Schinken.
Also der Familienname Gamma könnte von Gamba kommen, wo Bei bedeutet. Aber jetzt bleibt die Frage, warum nennt man jemanden Bei?
Das wäre dann ein klassischer Übername nach einer persönlichen Auffälligkeit. Der erste mit dem Namen hat krumme, kurze, lahme oder auch besonders schöne Beine gehabt. Oder er hätte seine Beine ruhig halten können oder etwas in dieser Art. Das Arzo Bemendrisio ist der Name Gamba tatsächlich einheimisch und das Flims ist um 1400 der Name Gamba Gama belegt. Aber auch in anderen Bündnerorten gibt es ältere Belege. Zu Ragazza im Sarganserland außerdem ein Gamba Longa, also ein Langbein. Im Wallis finde ich dagegen auch kein Gamma, darum glaube ich eher nicht, wie der Herr Gamma selber vermutet hat, dass sie über die Furka von dort her gekommen sind.
Also vieles ist ungewiss rund um den Namen Gamma. Vielleicht ist er italienisch oder romanisch. Vielleicht hat er mit beiden zu tun. Aber auch wenn wir es jetzt immer noch nicht ganz genau wissen, haben wir doch Interessantes erfahren vom Thies Fetzer vom Schweizerischen Idiotikon. Mit ihm hat unser SRF-Mundart-Redaktor Markus Gasser geredet. So viel zu Ihren Mundartfragen hier im Schnabelweit-Briefkasten. Als letztes stellen wir Ihnen ein Buch mit Appenzeller-Geschichten und Gedicht vor, das nach dem Adrian Stern und nach der Spahn.
Nach rechts die ganze Nacht. Hat die Sterne besungen, den Mond angehört, aber es hat nicht gebracht. Im Kochior, sie tut nur so, als würde sie gehen. Die Nacht geht weiter, wird immer lüter, und sie bleibt stehen. Du siehst, ich weiss noch immer nicht genau, wo ich gehen soll. Mein Weltbild ist ein bisschen. Show me.
mir, du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen, man hätte ich nur nie so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh, bist du unter davon und ich hab's gesehen. Scheint hell und wirft sein Zauber in mein Reich. Magische Welt, so wunderbar, mir ist gleich. Ich warte da und glaube fest, hab gar nichts mehr. Die Zeit ist gestorben und ich verdorben, hab alles gesehen. So wie es aussieht, denkst du nicht einmal im Traum an mich. Als wär nix geschehen, als Leben weiter. Du hast alles, was du willst und ich willst noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Man hätte ich nur mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Wir schufen davon und ich hab's gesehen. Oh, du hast mein Herz mitgenommen. Hab dich verwunden und all das hat's nur schlimmer gemacht. Nach 100'000 dunklen Stunden hab ich dich zum Verschwinden gebracht. Ja. Vielleicht ist es die Lockerheit, wie du dein Leben angehst. Vielleicht ist es der Optimismus, der von dir ausgeht. Vielleicht ist es einfach die Art, wie du mit mir kannst umgehen. Vielleicht sind es die Wörter, die man nie mehr so hat gesagt. Und wenn ich dich sehe, was mir fehlt, wenn du nicht ich würde gehen, mehr es gibt nichts, was wir besser tun. Dann frage ich mich, wieso ich das nicht schon lange gemerkt habe. Dass ich dich mehr als nur mache. Du tust mir gut, tust mir so gut, du tust mir gut. Du tust mir gut, tust mir so gut, du tust mir gut. Vielleicht ist es das Schicksal gewesen, wo uns zwei zusammen da hat. Vielleicht ist es die Sicherheit von dir, die mich befreit. Vielleicht ist es einfach so, dass wir zwei zusammen gehören. Und es macht mich glücklich, wenn du es bist, wo neben mir steht. Und wenn ich dir so gut, du tust mir gut. Mit dir fang ich wieder an zu träumen. Mit dir macht alles
es wieder Sinn. Mit dir bin ich überall daheim. In einem neuen Universum. Du tust mir gut, tust mir so gut, du tust mir gut. Und wenn ich dir
Bann mit «Tust mir gut» hier in der Mundartsendung Schnabelweide auf SRF 1. Zum Schluss gehen wir noch ins Appenzellische. Zu einem Mann, der früher in der Fremdenlegion gekämpft hat. Heute kämpft er für einen speziellen Appenzeller Dialekt. Der Peter Eggenberger von Appenzell-Ausserrhoden. Von ihm ist gerade ein neues Buch rausgekommen mit Appenzeller Geschichten und Gedicht. Es heisst «Tebam von Walzenhausen». Unser Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat den Autor getroffen.
81 ist er, der Peter Eggenberger, und die tiefen Lachfalten links und rechts vom Maul verraten. Das Thema hat es in seinem Leben bis jetzt viel und gern lustig gehabt.
Ja, ich glaube, das Leben ist ernst genug. Und es ist ein bisschen ein Kontrapunkt. Man gibt ein bisschen Gegensteuer mit vergnüglichen Geschichten. Ich will nicht Moral predigen, sondern ich will eigentlich Leute lieber unterhalten, dass jemand sagt, du, ist eine glatte Geschichte gewesen und die selbe oder der andere habe ich noch persönlich gekannt. Wohl, das hat mir gut gefallen.
Der Peter Eggenberger von Wolfhalden ist der Erfinder vom Appenzeller Witzwanderweg. An einem Rundgang von Heiden über Wolfhalden auf Walzenhausen. Der Weg mit etwa 40 Witzstationen trainiert Waden- und Lachmuskeln. Zum Schmunzeln ist auch sein neues Buch «Tebam von Walzenhausen» mit über 30 Kurzgeschichten drin.
Ein deutscher Kurgast hat in den 1930er Jahren das Appenzellerländli besucht. Er ist ins Hotel Kurhaus Bad, wo er wegen einem Zimmer gefragt hat. Da war ihm aber zu teuer und darum ist er in die Einfachwirtschaft Bahnhof über. Am Schluss des Rundgangs meint der Deutsche von oben herab: «Na, Frau Wirtin, wie viel kostet denn ein Zimmer in diesem Saustall?» 12 Franken pro Nacht und pro Sau war die Antwort der Wirtin. Die Schlagfertigkeit dieser einfachen Frau, einfach einmalig.
Der sprichwörtliche Witz und Schalk von seinen Landsleuten ist dem Appenzeller Peter Eggenberger wichtig. Aber auch die spezielle Sprache von seiner Heimat, der Kurzenberger Dialekt, hat sie ihm angetan.
Typisches Merkmal sind die Braten an. Bei uns hat es dann schöne Mädchen gehabt und auf der Wahl wartet die Gasse und nicht gegessen und Mädchen und so weiter. Also die Offenheit in dieser Sprache, natürlich mit einer grossen Rindelfärbung, Vorarlberger Färbung sogar, der Kurzenberger Dialekt. Und mir ist es eigentlich ein Anliegen, dass sie dem auch noch etwas Geschriebenes gibt, wo man kann nachlesen und nachschauen kann, ja, wie hat denn das Kite?
Kurzenberg beschreibt die Gegend vom Appenzellerland über den Bodensee und Rheintal. Und so kämpft der Ex-Fremdenlegionär jetzt schon mit seinem 11. Buch an der Dialektfront.
Die Jungen reden auch den Ostschweizer Bratwurst-Dialekt, sage ich, oder? Geht überall gleich und ähnlich. Ist heute so. Ist vielleicht ein kleiner Beitrag, dass man sich dieser Sprache erinnert, dass sie nicht ganz in Vergessenheit geraten.
Dass er sich so für seine kleinräumige Heimat einsetzt, hat auch damit zu tun, dass der Peter Eggenberger in den 1960er Jahren als Fremdenlegionär in der afrikanischen Wüste Dienst geleistet hat.
Ja, da hängt noch irgendwie zusammen. Nicht, wenn man 5 Jahre unter erschwerten Verhältnissen in der Sahara lebt. Erstens einmal hat man Heimweh, dann hat man natürlich die Bilder, man baut sich eine Gegenwelt auf, die grüne Wiese, die schönen Wälder, die schönen Marktleben, wie ich es bereits gesagt habe. Und wenn man dann zurückkommt, dann kommt man mit einer ganz scharfen Optik zurück. Man hat ein anderes Auge für die Schönheiten der Landschaft und eben auch für die spezielle Sprache.
Die spezielle Sprache ist im Fall von Peter Eckenberger eben der Kurzenberger Dialekt. Alle Geschichten im neuen Buch, die Hebamme von Walzenhausen, die sind im Dialekt geschrieben. Und die Bedeutung von einzelnen Wörtern, die wird am Ende der Kapitel erklärt. So wie in der Kurzgeschichte über die Appenzeller Schlagfertigkeit.
Zwischen dem Sterne und dem Karl Borromäus Kappeli war der alte Äugster am Heuen. Und wo der Bauer zum Freund über ihn schaut, bückt sie den, nimmt den Hampfle Heu in die Hand, schnuppert dran und ruft: «Hey, sieh, ihr Heu stinkt! Musst halt dem Heu schmecken und nicht an den Finger!» gibt hier der Äugster zurück.
Der Appenzeller Dialektschriftsteller Peter Eckenberger. Mit ihm haben wir diese Stunde schnabelweit abgeschlossen. Redaktion Simon Lütold und Christian Schmutz. Musik Christian Lindemann. Am Mikrofon Regi Sager. Wenn Sie jetzt vorher nur noch gehört haben, musst du halt am Heu schmecken, nicht an den Finger. Dann haben Sie diese Schnabelweit offensichtlich gerade knapp verpasst, aber kein Problem. Sie können sie nachhören auf srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweit oder in der App Play SRF. Heute in einer Woche reden wir in der Schnabelweit darüber, wie es ist, wenn man im Leben wegen seinem Dialekt benachteiligt ist. Es kann tatsächlich vorkommen, dass Leute eine Stelle nicht bekommen, weil sie den falschen Dialekt reden. Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen und der Sprachforscher Adrian Lehmann schätzt die Situation aus der wissenschaftlichen Perspektive ein. Am nächsten Donnerstag zu oben, ab der 9 Uhr hier auf SRF 1.
Nicht viel, wo ich zu bieten habe. Kein Haus, kein Geld, kein Drum und Dran. Für so eine Welt bin ich nicht zu haben. Schenk dir mein Herz für jeden Tag. Klein Nähe, wenn dein Leben blockt. Leidenschaft, wenn nicht mehr für sie geht. Komm, heb dich fest. Es gibt kein Rock, ich nimm dich mit. Auf der Flügelteppich, der letzte, der so gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Watschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Komm, heb dich fest. Mitreiben, was mich hertreibt. Keine Analyse von Vergangenheit. Kein Platz für so eine grosse Einsamkeit. Alles, was braucht, steht jetzt vor mir. Der Endmoment ganz allein weg dir. Du lässt Schuhe weg, Pläsier. Komm, heb dich fest. Zieh das Rock in, nimm dich mit. Flügen täppelt der letzte, der so gibt. Flügen rund um die Welt, mit Quatschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Ich weiss nicht, was vielleicht mal könnte sein. Gehen wir immer weiter oder ist dem mal vorbei? Weiss nur jeden Augenblick, wo die bitter sind. Und weiss ich keine Lösung mehr, dann denke ich an dich. Komm, heb dich fest, jetzt gibt es Rock in, nimm dich mit. Auf der Flügelteppich, der letzte, der es noch gibt. Flüge rund um die Welt, mit Watschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, es hat sich gelohnt. Komm, heb dich fest, es gibt ein Rock in, nimm dich mit. Auf der Flügelteppich, der letzte, wo's noch gibt. Fliegen rund um die Welt, mit Quatschen bis zum Mond. Wär's die letzte Nacht auf Erde, die allerletzte Nacht. Es gibt etwas, was dir gerne hätte sagen. Es hat sich gelohnt.
Holly Daisy lebt mit Daisy in den Ohren. Mit ihrem Palmenstrand und Sand wie Sand am Meer. Honolulu, Hawaii, Guadeloupe, Azoren. Meine Daisy meint, das gefiel mir sicher sehr. Wenn ich will, so einen Jet, dann bring uns easy. Ich bahne Stündchen an jeden Ort vor Welt. Da müsse ich doch weiss Gott jetzt mal dabei sein. So ein Läs mit einem Dresli kostet ja heute nicht mehr so viel Geld. Aber ich sage ihr nein. Ich bleibe viel, viel lieber daheim. Mein Meer heisst Aare und Bern ist Paris. Und wenn ich das Pferd packe, dann fahre ich höchstens mal ins Emmental. Ja gut, sagt Daisy, dann weiss ich etwas anderes. Ein Städteflug nach Wien, Prag, Rom, Paris oder Berlin. Im Nachtanzug im Schlaf nach Barcelona. Mama, Madrid zeigt dort auch nicht mehr weit. Aber ich sage ihr nein. Ich bleibe viel, viel lieber daheim. Mein Meer heisst Aare und Bern ist Paris.
Das ist der Matti. Nach der 10 Nachrichten in der Nachtclub mit dem Ralf Icki und der Nadja Zollinger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.